SRF 1.
Halb eins, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. 635 Millionen Franken, so viel spart der Bund im nächsten Jahr. Ungeschoren kommen die Bauern und die Medien davon. Die Schweizer Armee in Einkaufslaune, doch die Einkaufsliste ist umstritten. Dann, die Europäische Zentralbank darf weiterhin marode Staatspapiere kaufen. Wir besprechen, was der Entscheid des Europäischen Gerichtshofs bedeutet. Und Zeitblende. 2009, die Schweizer Kunstturnerin Ariella Käslin gewinnt EM-Gold im Sprung.
Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach Hühnerhaut pur. So kalt, warm, wo durch den Körper strömt. Das ist so ein schönes Gefühl.
Aber die Freude hat Schattenseiten. Ariella Käslin leidet unter dem fast unmenschlichen Training, unter dem ständigen Druck, unter Stress. Heute spricht sie darüber, auch bei uns im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricker mit den Nachrichten.
Der Bund spart im nächsten Jahr 635 Millionen Franken. Darauf hat sich das Parlament geeinigt. Gespart wird unter anderem in der Verwaltung, der Entwicklungshilfe und bei der Armee. Der Bundesrat wollte ursprünglich mehr sparen, aber das Parlament hat die Presseförderung und die Landwirtschaft im Sparpaket für nächstes Jahr verschont. Die Armee soll Aufklärungsdrohnen und Geländefahrzeuge kaufen dürfen. Dem hat der Nationalrat zugestimmt. Vorgesehen sind der Kauf von 6 Drohnen zur Aufklärung aus der Luft und fast 900 Geländefahrzeuge von Mercedes. Diese sollen die veralteten Fahrzeuge von Puch ersetzen. Zudem sollen Schießsimulatoren für das Sturmgewehr angeschafft werden. Die Kürzungsanträge von SP und Grünen sind alle gescheitert. Insgesamt bewilligte der Nationalrat 542 Millionen Franken für die Armee. Nun geht das Rüstungsprogramm in den Ständerat. Das Parlament empfiehlt dem Volk ein Nein zur Volksinitiative mit dem Namen «Für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe». Die Initiative der CVP fordert, dass Ehepaare bei den Steuern nicht benachteiligt werden gegenüber unverheirateten Paaren. Die Mehrheit im Parlament war der Meinung, dass heute nicht mehr viele Ehepaare steuerlich benachteiligt sind. Zudem stieß auf Kritik, dass die Initiative die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau definiere. Das schließe andere Lebensformen aus. Die Europäische Zentralbank EZB darf zur Rettung des Euros Staatsanleihen kaufen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Ein entsprechendes Programm der Notenbank sei rechtmäßig, urteilten die Richter. Konkret geht es um die Ankündigung der EZB im Januar 2012, sie werde notfalls unbegrenzt Anleihen von Krisenländern kaufen. Dies hätte zur Folge, dass diese weniger Zinsen für ihre Kredite bezahlen und somit zahlungsfähig bleiben würden. In der Praxis hat die Notenbank dieses unbeschränkte Kaufprogramm bisher nicht genutzt. Griechenlands Finanzminister Varoufakis warnt die internationalen Geldgeber. Ihr Verhalten führe dazu, dass sich Europa auflöse. Die Gläubiger Griechenlands böten keine Lösung der Finanzkrise, sondern erniedrigten die Griechen, sagte Varoufakis bei einer Rede auf Kreta. Die Gläubiger wollten diejenigen Bürger finanziell belasten, die bereits schwer von der Krise getroffen seien. Am Donnerstag kommen die Euro-Finanzminister zusammen, um ein weiteres Mal über die Rettung Griechenlands zu diskutieren. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Varoufakis, Griechenland werde dann kein neues Reformpapier vorlegen. Der ehemalige ägyptische Präsident Mohamed Mursi ist von einem Gericht in Kairo wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter kündigten zudem an, sie würden in Kürze ihre Entscheidung zur früher in einem anderen Fall verhängten Todesstrafe gegen Mursi bekannt geben. Mursi war Mitte Mai zum Tod verurteilt worden, weil er sich 2011 mit den palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah dazu verschworen haben soll, aus dem Gefängnis auszubrechen. Bei den heftigen Kämpfen um die Grenzstadt Tel Abyad im Norden Syriens sind mindestens 40 IS-Terroristen getötet worden. Das berichten die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie ein Sprecher der kurdischen Miliz. Die kurdischen Milizen hätten Tel Abyad an der Grenze zur Türkei mittlerweile vollständig vom sogenannten Islamischen Staat zurückerobert. Mit der Niederlage verlieren die Dschihadisten ihre wichtigste Nachschubroute aus dem Nachbarland Türkei. Überdurchschnittlich viele Asylsuchende sind in den vergangenen Tagen in die Schweiz gelangt. Im Tessiner Empfangs- und Verfahrenszentrum Chiasso kam es deswegen zu Engpässen, wie das Staatssekretariat für Migration berichtet. Zudem habe die Polizei außerordentlich viele Personen festgehalten, die sich ohne Aufenthaltsbewilligung im Tessin aufhielten. Grund dafür dürften laut Behörden die vielen Bootsflüchtlinge sein, die in letzter Zeit in Italien landeten. Das Wetter: heute gibt es vielerorts Wolken und besonders im Süden gibt es Regengüsse und Gewitter. Morgen scheint häufig die Sonne. Am Alpennordhang und in Graubünden halten sich teils dichtere Wolken. Die Temperatur erreicht im Norden 20 und im Süden 25 Grad.
Lange haben sie darum gerungen, nun haben sich National- und Ständerat, also in letzter Minute, doch noch auf ein Sparpaket für den Bund geeinigt. Wo das Parlament den Rotstift ansetzt und wo nicht, aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das ist wahrhaftig eine Zangengeburt. Im Dezember 2012 hat der Bundesrat sein Sparprogramm für den Bundeshaushalt auf den Tisch gelegt. Erst jetzt, fast 3 Jahre später, haben sich National- und Ständerat geeinigt. Nach langem Hin und Her, zahlreichen Umwegen und stundenlangen Debatten. Zum Ärger von Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die noch im letzten Mai im Nationalrat feststellen musste:
Ich frage mich manchmal, nach welchen Kriterien Sie Ihre Entscheide fällen, wenn ich sehe, was die letzten 2 Jahre in diesem Thema abgelaufen ist.
Immerhin, National- und Ständerat sind dem Bundesrat doch noch bei den wesentlichen Sparanträgen gefolgt. 740 Millionen Franken wollte die Landesregierung ursprünglich streichen, 105 Millionen weniger umfasst nun das Sparpaket, das die Räte geschnürt haben. Geschont worden ist, einmal mehr, die Landwirtschaft. Alle Sparmaßnahmen in diesem Bereich sind aus der Vorlage entfernt worden. Und auch die Presse kann aufatmen. Beide Räte haben die beantragte Abschaffung der indirekten Presseförderung im Umfang von 50 Millionen Franken abgelehnt. Das bedeutet, dass die Post für den Transport von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen weiterhin Ermäßigungen gewährt. Den Ausfall trägt der Bund und damit der Steuerzahler. Zu den gewichtigsten Posten, die in der Sparvorlage geblieben sind, gehört eine Kürzung auf Kosten der AHV. 132 Millionen werden hier gespart. Große Reduktionen sind auch bei den Nationalstraßen möglich, weil es bei der Realisierung verschiedener Strecken zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. Doch was die Räte nun unter Dach und Fach gebracht haben, ist nur der Vorgeschmack auf die nächste Spardebatte, die in den kommenden Monaten ansteht. Weil sich die Aussichten für die Bundesfinanzen massiv verdüstert haben, will der Bundesrat in diesen Tagen ein Sparpaket vorlegen, das ganze 1,3 Milliarden Franken umfasst. Vor allem, um die geplante Unternehmenssteuerreform 3 finanzieren zu können. Ohne größere Abstriche am Bundesbudget wird das nicht möglich sein.
Philipp Burkhardt. Und mit diesen Themen geht es bei uns im Rendezvous weiter. Alpenkräuter statt brasilianisches Soja für Schweizer Kühe. So will es die neue Agrarpolitik. Und es scheint zu funktionieren, zumindest teilweise. Im Norden Syriens drängen kurdische Kämpfer die IS-Terroristen zurück.
Das ist eine ziemlich heftige Niederlage für die Islamisten,
erklärt unser Beobachter, der bis gestern in der Region war. Und Strom sparen dank intelligenter Straßenlampen.
Die Sensoren erfassen den Fahrzeuglenker, schalten das Licht auf 100% hoch. Und die Lichter geben gleichzeitig das Signal an jeweils die nächsten 3 Lichter weiter.
Klingt gut, ist es auch, aber nicht überall. Unser Zürich-Korrespondent auf Testfahrt. Zuerst zur Europäischen Zentralbank. Für sie hat die Unsicherheit ein Ende. Die EZB darf Staatspapiere von Krisenländern kaufen, um den Euro zu retten. Das hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Oliver Washington in Brüssel, Mario Draghi, der Chef der EZB, er dürfte erleichtert sein.
Ja, er dürfte wohl sehr erleichtert sein, weil er ein Problemlos ist und weil nun eben definitiv klar ist, die EZB hat noch ein Instrument, eine Maßnahme in der Hinterhand, um auf die nach wie vor nicht gelöste Eurokrise zu reagieren und das mit dem Segen des Europäischen Gerichtshofes.
Zu entscheiden hatten die Richter über ein Programm, das die EZB 2012 beschlossen hatte. Warum landete sie deshalb auf der Anklagebank?
Ja, wir müssen kurz zurückblenden. Es ist der Sommer 2012. Die Märkte spielen verrückt. Krisenstaaten wie etwa Griechenland, Portugal, Spanien und teilweise auch Italien müssen horrende Zinsen bezahlen, wenn sie Geld aufnehmen wollen auf den Märkten. Diese Staaten stehen vor dem Kollaps, vor dem Bankrott und der Zusammenhalt des Euro ist in Gefahr. Und in dieser Situation verkündet Draghi, die EZB werde alles unternehmen, um den Euro zusammenzuhalten. Und konkret werde die EZB auch Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen, um eben so die Märkte zu beruhigen. Die EZB musste zwar nie dazu greifen, bereits die Ankündigung genügte, um die Märkte zu beruhigen, aber Kritiker monierten, sollte die EZB Staatsanleihen kaufen, dann verlasse sie eben ihren Auftrag, dann würde sie Wirtschaftspolitik betreiben und dann würde sie Staaten direkt finanzieren und das wäre auch tatsächlich gesetzlich verboten.
Und warum haben die Richter entschieden, dass diese Käufe rechtens sind?
Ja, die Richter argumentieren, dass eben solche Käufe ein wichtiges Instrument seien, damit die EZB ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen könne. Konkret, in Krisensituationen könne es wichtig und auch richtig sein, dass die EZB Staatspapiere kaufen könne, weil sie eben nur so ihren Auftrag garantieren könne, sicherstellen könne, also Preisstabilität in der gesamten Eurozone zu garantieren und das eben auch in Krisenländern, auch in Krisensituationen. Für die Richter also ein Mittel zum Zweck, ein legales Mittel zum Zweck und die EZB darf selber entscheiden über dieses Mittel. Und wichtig ist eben auch, dass die EZB, dass die Richter so der EZB eben auch die Unabhängigkeit der EZB eben stärken.
Die EZB kauft ja auch aktuell Staatspapiere auf. Was bedeutet das Urteil für das laufende Programm?
Das ist schwierig zu sagen, denn das sind zwei unterschiedliche Programme und solche können nur schwer juristisch miteinander verglichen werden. Und deshalb eben auch zu sagen, mit dem Okay von heute sage die EZB, auch dieses andere Programm sei rechtens, das ist meines Erachtens sehr gewagt, auch wenn gut möglich ist, dass die Richter zum gleichen Urteil kommen. Aber weil eben das Gericht bei diesem Programm von 2012 so unmissverständlich argumentieren, gehe ich mindestens davon aus, dass eben das Leute abschrecken dürfte, auch gegen dieses aktuelle Programm zu klagen.
Wenn wir von der Eurokrise sprechen, dann denken viele an Griechenland. Welche Bedeutung, Oliver Washington, hat das heutige Urteil für die aktuelle Griechenland-Krise?
Ja, es hat eine große Bedeutung, und zwar für den Fall, dass die aktuelle Krise mit Griechenland eskalieren sollte, dass also keine Lösung gefunden wird, dass Griechenland pleite geht, aus dem Euro ausscheidet und dass eben dieser Grexit dann eben auch auf andere Länder übergreifen würde. Weil dann wären wir wieder in der Situation, dass andere Staaten mit hohen Schulden enorme Zinsen bezahlen müssten. Und für diesen Fall hat die EZB eben nun ein Instrument in der Hinterhand, wie ich bereits eingangs gesagt habe. Und das zu wissen, das ist eben enorm wichtig.
Das die Einschätzungen von EU-Korrespondent Oliver Washington direkt aus Brüssel. Die Schweizer Armee kauft neue Geländefahrzeuge, Schießsimulatoren und Drohnen. Das hat der Nationalrat heute entschieden. Es ist erst der Anfang eines Großeinkaufs. Verteidigungsminister Ueli Maurer hat nämlich mehr Geld zur Verfügung, nachdem der Kampfjet Gripen an der Orne abgelehnt worden ist. Mit dem Geld will Maurer vor allem im klassischen Verteidigungsbereich nachrüsten. Dominik Meyer über eine umstrittene Einkaufsliste.
Die Einkaufsliste des Verteidigungsdepartements für die nächsten 6 Jahre umfasst rund 6 Milliarden Franken und sie enthält viel klassisches Kriegsgerät, Minenwerfer, Mörser, eine neue Panzerfaust und eine verbesserte Handgranate, Kanonen, Geschütze und Nahkampfwaffen also. Ganz zur Freude von CVP-Sicherheitspolitiker und Nationalrat Jakob Büchler.
Für die zukünftige Armee müssen wir wieder mehr Feuerkraft haben. Und von daher ist für mich diese Liste nicht so falsch.
Ein Schwerpunkt in der Planung ist auch ein System für die Flieger- und Raketenabwehr. Auch das klassische Landesverteidigung. Richtig so, sagt SVP-Nationalrat Thomas Hurter, denn hier gäbe es großen Nachholbedarf.
Man hat in den vergangenen Jahren praktisch nichts gemacht. Das heisst, die Systeme in der Armee sind sehr, sehr alt. Es ist richtig, dass man auf neue Systeme geht, weil in den vergangenen Jahren haben wir uns immer mit Ausrüstungsmaterial wie zum Beispiel Fahrzeuge befasst. Und dieses sogenannte Rüstungsprogramm, das ist eigentlich ein Kredit für Waffen.
Wobei manchen Politikern die Rüstungspläne gar zu wenig weit gehen. CVP-Mann Jakob Büchler vermisst neue Schützenpanzer.
Es zeigt ja genau die Ukraine, dass dort auch mit Schützenpanzern gefahren wurde. Wir haben keine NATO im Rücken, die uns unterstützt. Darum brauchen wir diese Geräte eben selber.
Die Grünen und die SP, es ist keine Überraschung, sehen es anders. Sie möchten ja, wenn überhaupt, eine deutlich kleinere Armee. Die Einkaufsliste der Armee könne man daher getrost zusammenstreichen, sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann.
Mir gefallen all jene Beschaffungen, die entweder den Werterhalt schon bestehender Systeme beinhalten, alle Beschaffungen, die im Zusammenhang auch mit der militärischen Friedensförderung stehen, machen durchaus Sinn. Anderes wie Minenwerfer oder Dinge, die zu einer starken Panzerkraft führen, sind nicht mehr zeitgemäß.
Doch die Linken stehen mit ihrer Meinung alleine da. Bereits bei der CVP tönt es anders. Wir haben Jakob Büchler gehört. Bürgerliche Sicherheitspolitiker haben Zusatzwünsche statt Streichwünsche. Auch beim Thema Kampfjets. FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger drückt aufs Tempo. Verteidigungsminister Ueli Maurer solle nicht erst wie geplant in 2 Jahren mit der Planung beginnen für einen neuen Kampfjet.
Die Erfahrung zeigt, dass das ein langer Prozess ist. Und wenn man jetzt so die Bedrohungslage anschaut, auch im europäischen, internationalen Kontext, ist es wichtig, dass die Schweiz auf dem modernen Stand ist.
Auch Thomas Hurter von der SVP möchte den Terminplan beschleunigen. Er liebäugelt mit einer Art Leasing. Die Schweiz könnte so die Kosten für neue Kampfjets gleichmäßig verteilen.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eine Art Leasing machen würde, damit man weiß, was die Luftwaffe uns pro Jahr kostet in den Betriebskosten, dass man das kennt und auch entsprechend absichern kann.
Die Wunschliste füllt sich. Die Diskussionen aber stehen erst am Anfang und die große Frage ist, ob das Geld reicht. Denn bald wird der Bundesrat über seine neuen Sparpläne informieren. CVP-Nationalrat Jakob Büchler schwant Böses.
Ein Verteilungskampf wird das geben, ohnehin. Dem stelle ich mich und das ist die Herausforderung der kommenden Zeit.
Die bürgerlichen Sicherheitspolitiker sind entschlossen. Sie wollen das Verteidigungsbudget verteidigen.
Mehr Auslauf für die Kühe, mehr Kräuter und Gras von Schweizer Wiesen, weniger Kraftfutter aus dem Ausland. Das sind einige der Ziele der neuen Agrarpolitik, die seit letztem Jahr in Kraft ist. Jetzt hat das Bundesamt für Landwirtschaft eine erste Zwischenbilanz gezogen. Christian von Burg hat die Details.
Was das Geld anbelangt, bewirkt die neue Agrarpolitik das, was man wollte. Bauernbetriebe im fruchtbaren Schweizer Mittelland erhalten neu 3% weniger Direktzahlungen als bisher. Die Bauernbetriebe in den Bergen hingegen erhalten 4% mehr, im Durchschnitt 60'000 Franken pro Jahr und Hof. Das sei durchaus so gewollt, sagt Bernhard Lehmann, der Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft.
Das hat damit zu tun, dass die Berglandwirtschaft für Leistungen kommerzieller Natur für den Markt weniger Potenzial hat als das Talgebiet.
Es gibt unterdessen aber auch günstig gelegene Betriebe in den Bergen, die eine große Fläche bewirtschaften und mehrere hunderttausend Franken Direktzahlungen pro Jahr bekommen. Er wolle das im Blick behalten, sagt Lehmann.
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir das gut verfolgen.
Er verweist darauf, dass es ein Entscheid des Parlaments gewesen sei, die Einkommens- und Vermögensgrenze für Direktzahlungen abzuschaffen und dass oft mehrere Familien in diesen großen Bauernbetrieben zusammengeschlossen seien. Die größeren finanziellen Anreize für die Bauern in den Bergen haben auch dazu geführt, dass wieder mehr Tiere auf die Alp gebracht werden als früher. Statt den Kühen immer mehr Soja aus Brasilien zu verfüttern, sollen die Tiere wieder mehr Gras aus der Schweiz fressen, so der Plan. Mit einem speziellen Programm verpflichten sich die Landwirte, den Kühen nur noch maximal 10% Kraftfutter zu geben.
Mit diesem neuen Programm sind jetzt 60-70% der Landwirte in diesem Programm drin.
Ob der finanzielle Anreiz aber wirkt und wirklich weniger Kraftfutter zum Einsatz kommt, das lässt sich noch nicht sagen. Klar ist hingegen, dass sich die Schweizer Bauern bewegt haben und mehr Geld für sogenannte Biodiversitätsflächen eingefordert haben. Geld also, damit in der intensiv genutzten Landwirtschaftszone die einheimischen Tier- und Pflanzenarten wie etwa Feldlerchen, Rebhühner oder der Ackerrittersporn nicht ganz aussterben. Der Run auf diese Ökogelder hat aber hauptsächlich im Berggebiet stattgefunden. Im Mittelland, dort wo es einheimischen Tier- und Pflanzenarten besonders schlecht geht, gibt es nach wie vor viel zu wenige Ökoflächen von ausreichender Qualität. Dennoch will das Bundesamt diese Ökogelder jetzt bereits wieder kürzen, was bei den Naturschutzorganisationen Protest auslöst. Die Bauern äußerten vor der Einführung der neuen Agrarpolitik die Angst, dass sie zu Landschaftsgärtnern würden und weniger Milch, Fleisch und Gemüse produzieren. Im ersten Jahr mit der neuen Agrarpolitik war das Gegenteil der Fall. Dank dem vorteilhaften Wetter gab es beim Pflanzenbau 2014 ein Rekordjahr, sagt Amtschef Bernard Lehmann.
Wir stellen fest, dass der Selbstversorgungsgrad in etwa dort bleibt, wo er war, bei steigender Bevölkerung.
Der Bauernverband zeigt sich auf Anfrage nur halbwegs zufrieden mit der ersten Bilanz der neuen Agrarpolitik. Der administrative Aufwand für die Bauern sei weiter gestiegen. Und wie sich der Systemwechsel hin zu einem gezielteren Einsatz der Direktzahlungen wirklich auswirkt, das lasse sich erst in ein paar Jahren richtig abschätzen.
Christian von Burg, in 9 Minuten ist es 1. Diese Bilder gingen gestern um die Welt. Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei, eingeklemmt zwischen Terroristen des Islamischen Staates und türkischen Sicherheitsleuten. Verzweifelt versuchten sie, bei Tell Abyad über die Grenze in die Türkei zu gelangen. Unterdessen die Meldung, kurdische Einheiten haben die IS-Milizen vom nordsyrischen Grenzübergang vertrieben und den Dschihadisten damit eine schwere Niederlage zugefügt. AD-Korrespondent Reinhard Baumgarten ist im Moment in der kurdischen Stadt Diyarbakir in der Türkei und war bis gestern im Norden Syriens unterwegs. Ich habe ihn gefragt, was er über die Situation in diesem Gebiet berichten kann.
Also es sind in den vergangenen Tagen zwischen 18.000 und 20.000 Flüchtlinge an diesem Grenzübergang Akçakale hier im Südosten der Türkei über die Grenze gekommen. Es sind laut Auskunft türkischer Behörden und auch laut Auskunft von Menschen, die die Grenzen überschritten haben, noch 3.000 bis 4.000 Menschen auf der anderen Seite des Grenzzaunes, die warten. Und der Grund, weshalb so viele Menschen gerade fliehen, sind tatsächlich die von Ihnen angesprochenen Kämpfe. Das ist also die YPG, ein Ableger der türkischen PKK auf syrischer Seite, die eben zusammen mit einer arabischen Rebellengruppe namens Burkan el-Firat Front macht gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und dort ganz offensichtlich erhebliche Geländegewinne verzeichnet hat. Und die Bevölkerung eben zwischen Hama und Amboss hat sich entschlossen, die Stadt massenhaft zu verlassen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat versucht, das zu verhindern, weil sie wissen, wenn die Stadt bevölkert ist, dann gibt es keine Luftschläge seitens der Amerikaner und ihrer Alliierten. Aber viele Menschen sind eben gegangen. Es sind auch schon einige Stadtteile jetzt erobert worden von der YPG. Das ist eben diese PKK-nahe kurdische Rebellenorganisation in Syrien und ihren arabischen Verbündeten.
Und wie klar ist denn der IS zurückgedrängt?
Das ist noch nicht ganz klar. Aus der Stadt sehr klar. Da waren gestern, als ich vor Ort war, noch maximal 40, 50 Kämpfer, so die Auskunft der Fliehenden. Aber in der näheren Umgebung, um Tell Abyad herum, sollen noch ungefähr 1000 IS-Kämpfer sein. Aber der Druck, der militärische Druck der YPG und der sogenannten Birkan el-Firat-Rebellengruppe ist wohl so groß, dass damit gerechnet wird, dass der IS sich in den kommenden Tagen komplett Richtung Raqqa zurückziehen wird.
Und was bedeutet diese Niederlage für die Islamisten?
Das ist eine ziemlich heftige Niederlage für die Islamisten aus zwei Gründen. Zum einen ist die Verbindungsstrecke zwischen Raqqa in Nordsyrien und Mosul im Norden Iraks dadurch schwieriger geworden. Die direkte Verbindung ist damit abgeschnitten, die führt über Tell Abyad. Die müssen eine andere Strecke wählen, die länger und unsicherer ist. Und zum anderen bedeutet der Verlust dieser Grenzstation, dass auch zum Beispiel Kämpfer, verletzte Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat nicht mehr ohne weiteres jetzt in die Türkei geschafft werden können. Das passiert nach Auskunft von Kurden vor Ort nach wie vor, dass verletzte IS-Terroristen in die Türkei geschafft werden für medizinische Behandlungszwecke zum Beispiel.
Sie, Reinhard Baumgarten, sind im Moment in der kurdischen Stadt Diyarbakir in der Türkei. Wie nimmt man den Erfolg der Kurden in Syrien dort auf?
Mit sehr, sehr viel Genugtuung. Und es wird ja auch eine Verbindung geschlagen zwischen dem Kampf der syrischen Kurden, der sehr intensiv unterstützt wurde von der PKK, aber auch, das muss ich sagen, von den Peschmerga aus dem Nordirak und der Wahl vom vergangenen Sonntag. Die AKP hat ja hier im Südosten der Türkei in den Kurdengebieten unheimlich verloren. Also hier die Regionen sind fast komplett übernommen worden von der HDP. Die AKP war hier mal sehr, sehr stark. Und da gibt es also einen direkten Zusammenhang zwischen den Kämpfen der JPG, also dem PKK-Ableger, gegen den Islamischen Staat und der aktuellen Politik in der Türkei.
Die türkische Regierung, die ist ja auch ein bisschen nervös. Sie fürchtet, die Kurden könnten in Syrien einen eigenen Staat ausrufen und damit die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden in der Türkei begünstigen. Heißt das, diese Befürchtung ist berechtigt?
Also ich spüre eigentlich nichts von Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden und ich bin jetzt hier in der sogenannten Kurdenmetropole. Das ist überhaupt nicht das Ziel der gegenwärtigen Kurdenpolitiker, sondern das ausgewiesene Ziel im Moment ist, mit dieser unglaublichen Fraktionsstärke von 80, 81 Abgeordneten die Politik in der großen Nationalversammlung in Ankara massiv zu beeinflussen, und zwar in Richtung Friedensprozess, in Richtung Lösung der Kurdenfrage. Und dann natürlich auch in Richtung mehr kultureller Selbstbestimmung, kultureller Autonomie. Aber von politischer Unabhängigkeit spricht hier kein Mensch.
Informationen von AD-Korrespondent Reinhard Baumgarten. Schlaue Straßenlampen. Sie schalten nur dann auf Volllicht, wenn sich ein Auto nähert. Die ersten Lampen dieser Art sind auf einer Kantonsstraße im zürcherischen Watt im Einsatz. Ein Jahr lang wurden sie getestet. Die Bilanz: Das System spart Strom, eignet sich aber nicht für alle Strecken. Cordin Vinzenz über eine helle Idee mit Schattenseiten.
Rechts abbiegen auf die Niederhasli-Straße.
Ausgangswatt steigt die Straße leicht an, den Hügel hinauf, Richtung Niederhasli. Links von der Niederhasli-Straße ist in den letzten Jahren ein Einfamilienhausquartier entstanden. Darum leuchten hier Straßenlampen. Seit einem Jahr sind es schlaue LED-Leuchten mit Sensoren, erklärt Jörg Haller vom Elektrizitätswerk des Kantons Zürich.
Die Sensoren erfassen den Fahrzeuglenker, schalten das Licht auf 100% hoch und die Lichter geben gleichzeitig das Signal an jeweils die nächsten drei Lichter weiter, sodass die schon informiert sind, dass ein Fahrzeug kommt und das Licht auch schon auf 100% hoch dimmen können.
Ist das Auto vorbeigefahren und folgt kein nächstes, dimmen die Lampen wieder auf die Grundeinstellung zurück. 50% genug für die Fußgänger auf dem Trottoir. Bei der Testfahrt im nächtlichen Nieselregen zeigt sich, das System funktioniert, die Straße scheint normal beleuchtet und dass eine der Lampen weiter vorne erst dabei ist, auf Volllicht zu schalten, nimmt man nicht wahr. So erleben das auch Leute, die die Strecke öfters befahren, wie Franziska Minder.
Es ist relativ fein abgestimmt. Es ist quasi eine normal beleuchtete Straße und dann wird es einfach noch ein bisschen heller. Nein, ich finde, das ist angenehm, auch mit dem Auto.
Franziska Minder wohnt auch an der Straße und vor ihrem Schlafzimmerfenster leuchtet eine dieser schlauen Lampen. Dass die Lampe in der Nacht ab und zu plötzlich hell wird und dann wieder dunkler, das störe sie nicht.
Nein, im Gegenteil. Also ich finde es jetzt fast ein bisschen angenehmer, wie es abendimmen tut. Ist dann auch mal so, wenn man würde verwachen, ist der Raum eigentlich wie dunkler.
Und die Elektrizitätswerke melden, das Sparziel sei erfüllt. Zusätzlich ein Viertel Strom sparten die Lampen dank dem Dimmen, so viel etwa wie ein Vierzimmerhaushalt pro Jahr braucht. All das Positive wird aber getrübt durch zwei Einschränkungen, die vorderhand verhindern, dass sich diese Technik schnell im großen Stil durchsetzt. Einerseits, schlaue Lampen eignen sich nur für relativ wenige Straßenabschnitte in dünn besiedeltem Gebiet mit nicht zu viel Verkehr in der Nacht, sagt Projektleiter Haller.
Wenn wir auf die Nacht viel Verkehr haben, ist zum einen ein ständiges Hoch- und Runterdimmen von der Anlage. Also es kann zum einen störend wirken auf die Anwohner. Und zum anderen ist die Energieersparnis entsprechend auch nicht so hoch.
Die zweite große Unbekannte sind die Kosten. Nach einem Jahr lässt sich nicht abschätzen, wie teuer diese Anlage mit der komplexen Sensortechnik im Unterhalt ist und ob sich damit nicht nur Strom, sondern letztlich auch Geld sparen lässt. Um darüber mehr zu erfahren, will der Kanton Zürich die 33 schlauen Lampen an der Niederhasli-Straße noch ein, zwei Jahre länger testen.
Aus Zürich der Bericht von Cordine Vinzenz. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, von ganz oben ins tiefste Loch. Die ehemalige Spitzenturnerin Ariella Käslin spricht über die Qualen auf dem Weg zum Erfolg und den Tribut, den das forderte. In einem Buch und bei uns im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Ein Gericht in Kairo hat vor wenigen Minuten ein Todesurteil gegen den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi bestätigt. Die Mitte Mai erstmals gegen Morsi verhängte Strafe war international heftig kritisiert worden. Am Morgen war Morsi in einem anderen Fall zusätzlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Beide Urteile können von Morsi noch weitergezogen werden. Der Bund spart im nächsten Jahr 635 Millionen Franken. Gespart wird unter anderem in der Verwaltung, der Entwicklungshilfe und bei der Armee. Das Parlament hat die Presseförderung und die Landwirtschaft im Sparpaket für nächstes Jahr verschont. Die Armee soll 6 Aufklärungsdrohnen und fast 900 Geländefahrzeuge kaufen dürfen. Dem stimmte der Nationalrat zu. Er billigte insgesamt 542 Millionen Franken für die Armee. Die Kürzungsanträge von SP und Grünen sind alle gescheitert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.